Wir wollen durchaus die Plattform für Ostdeutschland sein, für die ostdeutsche Wirtschaft. Wir wollen aber auch einfach an Themen hier diskutieren, was man halt diskutieren muss, ja, weil es einfach relevant ist. Also zum Beispiel Energiepreise, zum Beispiel Bürokratieabbau.
Ja. Aber ich glaube, es ist schon gut, weil es eben auch jetzt mehr Awareness hier in den Osten bringt. Und hier muss ja echt auch was passieren. Hier müssen neue Strömungen rein, neue Ideen. Und hier muss auch, glaube ich, wieder mehr miteinander passieren.
In der Wirtschaft ist es natürlich so, dass wir in der alten Bundesrepublik fast 50 Jahre Vorlauf hatten, eine neue Wirtschaftsstruktur aufzubauen.
Es reicht nicht, wenn sich das sukzessive alles angleicht, sondern wir müssen hier große Schritte machen und da braucht es Räume und das ist einer davon.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mittelstars. Heute eine ganz besondere Folge, weil es eine Sonderfolge ist, und zwar aus Bad Saarow vom Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Zu Gast habe ich heute diverse Gäste, aber natürlich einer besser als der andere. Und hier aktuell sprechen wir über das Unternehmen Worley & Co. und damit über einen der großen deutschen Rohstoffproduzenten und Händler. Herzlich willkommen.
Ja.
Schön, dass Sie hier
sind. Herzlichen Dank für die Einladung.
Aber sehr, sehr gerne. Können Sie sich ganz kurz in eigenen Worten vorstellen?
Mein Name ist Reinhold von Eben Worley. Ich bin in fünfter Generation geschäftsführender Gesellschafter der Firma EH Worley & Co. aus Hamburg. Wie Sie richtig sagten, stellen wir Rohstoffe her und liefern sie in bester Qualität an die Industrie und sind in vielen Produkten drin, ohne dass man uns direkt darin detektieren kann.
Das klingt erstmal sehr, sehr gut. Das heißt, reines B2B-Produkt, also keine Endkundengeschichten, sondern Verkauf an die Industrie.
Ja, wir verkaufen an verschiedene Industrien, zum Beispiel an die Farben- und Lackindustrie oder Klebstoffindustrie, unsere Bindemittel und Zusatzstoffe. Aber wir haben eine zweite Branche, da verkaufen wir Nahrungsmittelrohstoffe an die Suppen und Soßen oder Müsli oder auch Teeabpackerindustrie und haben da noch eine dritte Branche, das ist die Kosmetikindustrie, denen liefern wir nachhaltige kosmetische Rohstoffe.
Herr Worley, in welcher Dimension findet das statt? Also wo machen Sie das und wie viele Leute sind dort bei Ihnen beschäftigt?
Wir haben unseren Stammsitz in Hamburg und haben Chemiewerke in Lauenburg und Lübeck, jeweils an der ehemaligen Zonengrenze. Und das, der Grund dafür ist, dass man damals dort eben besondere Fördermittel bekam. Deshalb sind wir da hingegangen. Das hat sich natürlich nach der Öffnung nach Osten auch für uns ausgezahlt. Weil damit hatten wir dann auch Zugriff auf den Arbeitsmarkt in Osten. Ja. Und wir haben noch auf dem Lebensmittelsektor unsere Lebensmittelbearbeitung in Hamburg. Das hat den Vorteil, und das Lager auch, das hat den Vorteil, wir sind nah dran an Hamburger Hafen, weil wir sourcen die meisten Rohstoffe dort in Containern über den Hamburger Hafen und können sie genauso gut dann wieder exportieren.
Wow. Und wie viele Menschen machen Sie das? Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen im Unternehmen?
Aber wir beschäftigen in Deutschland knapp 700 Mitarbeiter, ungefähr zur Hälfte in der Chemie, zur anderen Hälfte in Nahrungsmittel. Und wir haben dann mit unseren Auslandsniederlassungen auch noch eine Joint Venture in Montreal in Kanada, wo wir auch Nahrungsmittelrohstoffe verarbeiten und mischen und auch an die nordamerikanische Lebensmittelindustrie liefern.
Spannend. Was machen Sie auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum? Sie sind ja sehr stark in Hamburg und auch in Kanada engagiert. Warum sind Sie heute hier?
Ich hatte mal die Ehre, 6 Jahre Präsident des Bundesverbandes der Familienunternehmer zu sein. Und unser Verband fördert das Ostdeutsche Wirtschaftsforum. Und da unsere Präsidentin leider keine Zeit hat, hat man mich gebeten, sie zu vertreten, sozusagen als Past-Präsident. Und für mich ist das auch mal eine interessante Erfahrung zu sehen, was hier im Osten so abgeht. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesem einzigartigen Modell des Ostdeutschen Wirtschaftsforums, wie viele Leute hier kommen und mit was für einer Imbrunst hier auch diskutiert wird.
Ja, und auch, also ich bin auch das erste Mal hier. Ich finde auch, die Politik ist hier wirklich stark vertreten und auch sehr, sehr nahbar. Also man gibt sich hier wirklich Mühe, scheinbar auch in den Kontakt zu treten. Das ist jedenfalls das, was wir so wahrnehmen. Weiß nicht, gibt es bei Ihnen ein ähnliches Event? Also gibt es in Hamburg oder auch quasi auf westdeutscher Ebene ein ähnliches Event? Weil mir ist sowas noch nicht vorgekommen.
Nein, nicht so übergreifend wie das Ostdeutsche Wirtschaftsforum. Es gibt natürlich so Treffpunkte wie die Hannover Messe, wo sich da branchenübergreifend auch viele Unternehmensmitarbeiter treffen und auch die Politik sehr stark vertreten ist, weil es auch der Kanzler ist. Aber es hat nicht dieses Format eines Zusammentreffens, dass man viel miteinander diskutiert, dass man Start-up-Forum hat, wo man auf neue Geschäftsideen kommt. Das ist nach meiner Erfahrung einzigartig und wirklich toll.
Ja, das auf jeden Fall. Ich stelle mir halt die Frage, ich glaube, als die Wende kam, war ich 7. Das heißt, für mich ist das quasi alles Erzählung meiner Eltern. Braucht es so viele Jahre nach der Wende noch ein ostdeutsches Wirtschaftsforum? Also ich habe gerade gelernt, als war der Präsident der Handelskammer aus Leipzig, der quasi erzählt hat, dass wir über 20% im BIP hinten liegen gegenüber dem Westen zum Beispiel immer noch in Deutschland, dass es immer noch signifikante Unterschiede gibt. Ist das spürbar auch in Hamburg? Also wenn Sie Rohstoffe einkaufen, deutschlandweit ja auch handeln oder auch darüber hinaus handeln, merken Sie irgendeinen strukturellen Unterschied zwischen Ost und West immer noch?
Also aus Hamburger Sicht merke ich das nicht, weil Hamburg ist ja der Importhafen letztlich für die ostdeutschen Bundesländer. Ich habe früher die Entscheidung getroffen, zum Beispiel auf Heringsdorf mit meinen Kindern Ferien zu machen, so damit die sich an die Ostdeutschen und die Ostdeutschen sich so ein bisschen an uns gewöhnt. Das war anfangs doch sehr stark zu merken. Zum Schluss jetzt kaum noch. Also das ist doch sehr stark zusammengewachsen. In der Wirtschaft ist es natürlich so, dass wir in der alten Bundesrepublik einen fast 50 Jahre Vorlauf hatten, eine neue Wirtschaftsstruktur aufzubauen und vor allen Dingen auch diese Familienunternehmerstruktur zu entwickeln. Das war natürlich durch die anderen politischen Verhältnisse in den 5 ostdeutschen Bundesländern, oder die gab es ja damals noch nicht mehr, gar nicht möglich. Es gab wenig oder gar kein Privateigentum. Und deshalb hat sich auch nicht so eine starke Mittelstandsstruktur herausgebildet. Und das führte letztlich dazu, dass heute der Osten vielleicht noch etwas wirtschaftsschwächer ist und mit wenigen Ausnahmen die Struktur eher durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt ist und weniger von großen. Während im Westen viele große, starke Unternehmen, gerade in der Nachkriegszeit, dem sogenannten Wirtschaftswunder unter Ludwig Erhard entstanden sind, die fehlen hier im Osten. Früher vor dem Krieg war der Osten ja sehr stark. Und hinzu kam, dass der Osten ja auch Teile seines Hinterlandes auch dann wieder im Warschauer Pakt verloren hatte. Das fehlte dann auch wieder. Also von daher hatte er schon ein leichtes Nachteile, die er heute aber, denke ich, schon sehr gut kompensiert und wieder aufgeholt hat.
Ja, wir haben ja das große Glück bei dem Podcast, wenn man ganz, ganz viele Familienunternehmer, auch gerade aus den alten Bundesländern, da hast du natürlich 4., 5., 6. Generation, also wirklich tolle Stories, die auch relativ ohne Unterbrechung, gibt ja auch Epidemien, Kriege und Co., die gibt es natürlich in dieser langen Zeit, nicht so sehr zerrissen wurden und auch entstehen konnten. Jetzt haben Sie selber gesagt, Sie sind die 5. Generation, die 6. Generation steht aber in den Startlöchern und arbeitet auch schon fleißig mit. Wie wichtig oder wie funktioniert auch der Übergang zwischen den Generationen, wenn man jetzt in der 6. Generation ist? Da werden eine ganze Menge Dinge auch passiert sein. Also war das immer in Familienhand, das Unternehmen, und war das immer sehr stringent? Es gab ja auch Kriege und Epidemien in Ihrer Zeit. Also
ja, natürlich. Nein, das Familienunternehmen wurde von meinem Urgroßvater in Hamburg gegründet. Mein Großvater hat das Unternehmen von seinem Großvater dann übernommen. Anfang des vorletzten Jahrhunderts hat es da 60 Jahre lang geführt, bis in die 50er Jahre rein. Und dann hat mein Vater es übernommen und auch über 60 Jahre geführt. Und von daher war es immer eine sehr lange Periode, die jede Unternehmergeneration das Unternehmen begleitet hat. Mein Vater hat bis zu seinem Tod mit dem Unternehmen gelebt, ist auch noch immer gerne gekommen, ist selbst noch im Rollstuhl ins Unternehmen gefahren, um sich zu informieren, wie es läuft. Und es ist schon eine sehr starke emotionale Verbundenheit im Unternehmen. Und das freut mich, dass sich das auch auf die nächste Generation übertragen hat. Meine älteste Tochter ist jetzt seit 4 Jahren im Unternehmen, baut gerade eine neue IT-Infrastruktur auf für ein neues ERP-System ein und hat sich sehr stark in Fragen wie Leitbild entwickelt, Mitarbeiteridentifikation, hat eine Vision, Mission unseres Unternehmens aufgebaut, und da hat sie sehr viel Positives bewirkt und wird jetzt demnächst dann auch sich weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen.
Das finde ich gut. Ich höre ganz, ganz oft, dass die die Generation danach quasi die Digitalprojekte übertragen bekommt, die dürfen sich ja dann auch damit rumschlagen die nächsten 30 Jahre. Von daher ist es eigentlich ein ganz guter Start, das Unternehmen zu modernisieren und dann damit auch weiter zu wachsen. Ist denn so eine Übergabe einfach oder schwer? Wenn Sie sagen, dein Vater kam quasi bis zum Schluss auch mit dem Rollstuhl ins Unternehmen rein, war das ein Loslassen über Dekaden? Oder ist es denn schon so, dass man sagt, man wechselt in einen Beirat oder in einen Aufsichtsrat und betreibt das quasi mit? Oder war es schon, dass die Generationen miteinander auch gearbeitet haben?
All die Generationen haben miteinander gearbeitet. Es gab eine Phase von 3 Jahren, wo wir sogar 3 Generationen im Unternehmen waren. Das war auch sehr interessant und auch für meinen Vater noch sehr schön zu erleben, dass die nächste Generation sich auch interessiert und es weitergeht. Und ob es konfliktreich ist, hängt immer zwischen den Protagonisten ab. Das kann man so gar nicht sagen. Mit meiner Tochter habe ich bisher ein sehr smoothes Auskommen. Also wir verstehen uns gut und wir haben auch ganz unterschiedliche Interessen, wo wir uns ins Unternehmen einbringen wollen. Also ich habe mich gerade am Wochenende länger mit ihr unterhalten, auch über ihre Entwicklung. Und wir haben beide festgestellt, dass wir bisher sehr zufrieden sind, wie es gelaufen ist. Und auch für die Mitarbeiter ist es ein positives Erlebnis, dass dort über die Generation hinweg jetzt auch schon es wieder weitergeht. Weil die Sorge ist natürlich immer, dass der Unternehmer das Unternehmen verkauft, sich alles ändert, ein Investor ansteigt, der erstmal alle zerschlägt oder ein neues Geschäftsmodell macht. Das ist natürlich ein Unternehmen wie unseren schwer denkbar. Und wenn die nächste Generation schon am Start ist.
Es gibt Sicherheit für 700 Leute.
Genau, es gibt Sicherheit, ja. Und aber auch nicht nur für die Leute, sondern auch für die Familie. Weil wir leben ja auch seit 175 Jahren bald von der Firma mit allen Höhen und Tiefen. Und es ist natürlich ein Erwerbsmodell, was teilweise sehr anstrengend sein kann, aber teilweise auch sehr schöne Seiten hat.
Ja, klar.
Und insofern, das ist wie Landwirtschaft oder Forstwirtschaft. Das sind eigentlich einfach Dinge, die über die Generationen sich entwickeln, wenn man Glück hat und wenn man Pech hat. Und die wirtschaftlichen oder politischen Geschehnisse um einen drumherum sich nicht so entwickeln, wie man sich das wünscht, dann kann es auch mal zu Katastrophen oder großen Störungen im Geschäftsablauf kommen. Aber davon sind wir Gott sei Dank in den letzten 50 Jahren verschont geblieben.
Toi, toi, toi. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Überleitung zu der letzten, einer wichtigsten Fragen. Wir haben hier dieses Forum, wo quasi Politik auf Wirtschaft trifft und ein Austausch stattfindet. Was würden Sie sich als Familienunternehmer wünschen von der deutschen Politik? Was fehlt Ihnen aktuell und was wäre toll, wenn das mehr vorhanden wäre?
Ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie das umsetzt, was sie selber beklagt. Also die Politik beklagt zum Beispiel die Bürokratie, tut aber nichts, um sie abzuschaffen. Die Politik beklagt die hohen Steuern, Sozialabgaben, tut aber nichts, um die Systeme zu reformieren. Die Politik weiß, dass wir mit der Rente gegen Richtung Unbezahlbarkeit laufen, aber trotzdem schütten sie weiter Geschenke auf. Und die Politik tut in der Regel das, was ihr kurzfristig hilft, ihre Macht zu erhalten und nicht, was das Land langfristig nach vorne bringt. Und da muss ein Umdenken einsetzen. Und das erhoffe ich mir auch von solchen Dialogforen mit Frau Schwesig oder Herrn Woidke. Schwesig war gestern, Herr Woidke heute. Und auch unsere neue Wirtschaftsministerin, die ja auch sehr gut in der Industrie verankert war. Ich hoffe, dass sich jetzt was ändert in der Frage.
Ja, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Tausend Dank, super beeindruckend, die ganze Story. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die gesamte Story vielleicht in den Mittelstars-Podcast erzählen, nicht in einer Sonderfolge, weil heute war ein bisschen wenig Zeit.
Ja.
Ich drücke ganz, ganz doll die Daumen für die Übergabe an die nächste Generation, aber ich habe das Gefühl, dass das alles in sehr, sehr guten Bahnen verläuft und wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg auf dem Forum hier. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht, aus unserer Geschichte zu erzählen.
Dankeschön. Mittelstars auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, eine Sonderfolge und damit ein Novum für uns. Und es folgt natürlich Gast auf Gast, jetzt jemand ganz Besonderes, Miriam Wohlfahrt von Banksware und damit eine Powerfrau aus der Bankenindustrie, die dem deutschen KMU hilft, an Geld zu kommen, quasi eine Geldbeschafferin der deutschen mittelständischen Unternehmen. Miriam, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung, schön gesagt. Eine Geldbeschafferin, das habe ich auch noch so nicht gehört.
Willst du dich noch kurz selbst vorstellen? Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, du hast eigentlich alles gesagt. Ja, ich bin Miriam Wohlfahrt, Mitgründerin und Co-CEO von Banksware.
Ja. Sehr cool. Du hast ja vorher auch schon eine ganze Menge Karriere gemacht in der ganzen digitalen Bankenwirtschaft, ne?
Kann man sagen. Ich habe davor schon ein bisschen, schon seit vielen Jahren, ich bin seit 25 Jahren jetzt in der digitalen Finanzindustrie. Das ist echt verrückt. Ein Vierteljahrhundert.
Und da ist wahnsinnig viel passiert. Also ja. Da hat sich so viel bewegt. Ich meine, wir reden jetzt von Neobrokern, die Millionen von Kunden haben. Wir reden von einem hohen Grad an Regulatorik. Bist du hier heute das erste Mal oder ist das für dich ein Standard-Event, das Ostdeutsche Wirtschaftsforum?
Nein, ich bin hier zum ersten Mal.
Und was sagst du?
Also der erste Eindruck ist sehr gut. Ich bin noch nicht so lange hier. Ich bin vor ein paar Stunden gekommen und habe noch ein bisschen hier gearbeitet, muss ich gestehen. Aber ich finde das Programm ganz toll. Wirklich unheimlich gutes Publikum, Gäste, Speaker, sehr hochkarätig. Ja. Ich freue mich schon, ich spreche hier morgen und freue mich schon sehr drauf.
Ja. Ah, cool. Okay, das finde ich gut, wenn ihr quasi auch frisches Blut reinkommt und auch mal so erzählt, wie funktioniert ein Banking, wie komplex ist denn das, was kann Digitalisierung vielleicht dabei entzerren. Auch mein Eindruck ist hier, also erstmal muss ich sagen, das hier ist extrem gut gesichert. Also wirklich viel Polizeiaufgebot, viel Personenschutz. Du siehst hier wirklich Politik aus ganz Deutschland, natürlich ganz viel mit Berliner und Brandenburger Bezug, aber man hat schon das Gefühl, die Politik hat Lust, auf die Tuchfühlung zu gehen mit der Wirtschaft. Mhm. Wir haben eine neue Regierung, die müssen natürlich auch, die wollen auch. Und das fühlt sich alles sehr nahbar an. Also hier ist auch jeder, wir machen ja auch quasi so kleine Interviews und sowas, die sind schon alle sehr mitteilungsbedürftig und freuen sich auch, dass sie quasi eine Stimme und dass auch jemand der Wirtschaft Gewicht verleiht. Glaubst du denn, ich meine, ich kenne ja Ost-Westen, wirklich war 6 oder 7, als die Wende kam. Ostdeutsches Wirtschaftsforum klingt irgendwie komisch. Also man kennt das Wirtschaftsforum in Davos und jetzt haben wir das hier in Ostdeutschland. Wie stehst du dazu? Genau. Also wie fühlt sich das an?
Ich kenne kein deutsches Wirtschaftsforum mehr, deshalb fühlt sich das erstmal komisch an. Und eigentlich ein bisschen abgegrenzt, ja? Also der erste Eindruck. Ja. Ist es wieder was anderes? Ist es eine Sonderlocke? Aber ich glaube, es ist schon gut, weil es eben auch jetzt mehr Awareness hier in den Osten bringt. Und hier muss ja echt auch was passieren. Ja? Also auch was die Politik angeht, hier müssen neue Strömungen rein, neue Ideen. Und hier muss auch, glaube ich, wieder mehr miteinander passieren. Ja?
Merkst du irgendwelche Unterschiede zwischen Osten und Westen? Ihr sitzt ja in Berlin. Also hast du da irgendetwas, was dir auffällt, quasi infrastrukturell oder wo du noch einen Nachteil siehst? Die Wende ist jetzt über 35 Jahre her. Mhm. Hast du da irgendein Gefühl zu?
Also in Berlin selber merkt man es wenig, finde ich. Also ich arbeite in der Invalidenstraße. Dort ist mein Büro oder unser Büro. Und ich lebe in Charlottenburg, also im totalen Westen. Mhm. Das sind natürlich sehr bunte Stadtteile, die sehr unterschiedlich voneinander sind. Aber ich merke das gar nicht so. Und in Mitte merkt man es auch nicht. Man muss schon sagen, natürlich hat sich Mitte auch verändert. Also ich bin vor 22 Jahren nach Berlin gekommen, da war, ich sage jetzt mal, Prenzlauer Berg und Mitte schon noch sehr anders als heute. Ja?
Auf jeden Fall.
Das hat sich schon sehr gewandelt. Wobei man in Mitte heute oft denkt, man ist in London oder in irgendeiner anderen Stadt. In vielen Restaurants wird nur Englisch gesprochen. Das ist natürlich.
Das ist krass, oder? Hey,
das finde ich auch krass. Ja? Das gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo in Deutschland. Aber wir haben auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch im Osten aufgewachsen sind, also in Ost-Berlin und auch noch das erlebt haben, die noch in Ostdeutschland erlebt haben, die in Brandenburg auch leben, die pendeln. Also ich habe da schon Berührungspunkte und ich würde sagen, in unserer Welt oder in meiner Arbeitswelt sind da gar keine Barrieren. Das spüre ich nicht, ja. Ich spüre das eigentlich, ehrlich gesagt, immer, wenn ich dann Nachrichten schaue und mir vor allem während, vor den Wahlen und so weiter, ja. Wenn ich dann so diese Bilder sehe und die schockieren mich dann eben so von der hohen AfD-Beteiligung hier im Osten, ja. Die ist natürlich im Westen auch sehr stark geworden, aber nichtsdestotrotz, das hier schon stärker.
Ja, sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Da liest man ja eine Schlagzeile nach der anderen prinzipiell auch. Mal sehen. Das ist natürlich eine Partei, die unglaublich viele Wählerstimmen hinter sich schart und jetzt da gerade auch im Fokus ist. Parteiverbot steht im Raum. Oder krass, also ist auch ein super mediendominierendes Thema auf jeden Fall. Da gebe ich dir aber recht, in der Digitalwirtschaft merke ich dieses Ost-West-Thema wirklich gar nicht. Je mehr du Richtung Industrie schaust, desto mehr merkst du, da gibt es noch strukturelle Unterschiede. Also gefühlt sind die Unternehmen ja trotzdem irgendwo beheimatet und gehen ins Ausland, als dass sie ins andere Bundesland gehen. Das ist auch so witzig. Ja. Also irgendwie gefühlt ist zum Beispiel der Sprung nach Polen einfacher als der Sprung nach Ostdeutschland oder umgekehrt. Was macht ihr eigentlich mit eurer Firma, also mit Banksware, für die KMUs, für den deutschen Mittelstand? Also wo ist denn da euer Engel?
Also wir vergeben ja Kredite an kleine mittelständische Unternehmen und wir vergeben das in der Regel nicht direkt als Banksware, als Brand. Man kann das auch, wenn man auf unsere Webseite kommt. Aber wir haben viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und diese Partner offerieren dann ihren Kunden auf ihrer Plattform ein Finanzierungsprodukt. Und Partner sind zum Beispiel Lexware mit Buchhaltungssoftware, die dann, ein Newsletter machen, sagen, hier kannst du jetzt eben auch Finanzierung abschließen an der richtigen Stelle, am richtigen Ort. Weil wenn man Buchhaltung macht und betreibt, dann stellt man auch öfter mal fest, dass man dringend Geld braucht. Oder Lieferando ist ein Partner. Ja? Die haben dann ihre Oberfläche, wo sie dann sehen, die Umsätze und so weiter und stellen dann auch fest, dass sie schnell Geld brauchen. Wir haben dann auch einen großen Modehändler im Online-Bereich, aber auch Kunden wie Neobanken im B2B-Bereich, also wie Konto, Tide und Vivid. Und auch First von der Deutschen Bank sind auch Partner von uns. Also viele eben Unternehmensbanken, die viele kleine Kunden haben. Und die sehen das dann in ihrem, ich sage jetzt mal, es gibt dann öfter mal so ein Customer Interface, wo das dann auch platziert wird. Entweder über Newsletter oder über Banner oder sowas.
Also ihr sorgt für Liquidität, auch teilweise für Wachstumsfinanzierung. Restaurant macht neu auf, kommt zu Lieferando, gehen viele Bestellungen ein, Qualität ist gut.
Genau.
Dann seid ihr auch der richtige Ansprechpartner, um eben mit Beträgen bis zu 100, 200.000 Euro zu helfen.
Bis 250.000. Okay. Und ich hatte heute noch Besuch und da habe ich dann dem Besuch ein Kundenvideo gezeigt von einem Kreditnehmer, den wir interviewt haben. Und der hat dann so schön beschrieben, warum für ihn das so toll war. Und jetzt versuche ich es mal. Also man kann das auf unserer Webseite beziehungsweise auch bei uns im Social-Media-Kanal sehen. Der Kunde heißt ITMOPS oder IT-MOPS.
Ja.
Und der macht Refurbishing von Apple-Produkten. Und der hat dann so beschrieben, dass er einen Großauftrag bekommen hat, wo er 300 irgendwie iPads liefern musste, refurbished. Und er hat auch gesagt, es war gar kein Problem, die Geräte zu kriegen. Aber es musste halt alles schnell gehen, er war unter Zeitdruck. Und mit einer Bank hätte er niemals dieses Geld in dieser Schnelle bekommen, dass er diesen Auftrag bekommen hätte. Also das zeigt so ein bisschen, was wir machen. Also bei uns ist der Kredit komplett digital.
Wie schnell kann es gehen, wenn es wirklich also, rauskommt?
Also Kreditbewilligung innerhalb von 15 Minuten, jetzt wollte ich schon Sekunden sagen, innerhalb von 15 Minuten.
Wow.
Und Auszahlung je nach Wochentag und je nach Kontoverbindung kann das innerhalb, würde ich mal sagen, von 24 bis 48 Stunden auf deinem Konto sein.
Das heißt, der Kollege musste 300 iPads ankaufen, 50 bis 100.000 Euro, irgendwas in der Richtung. Sowas könnt ihr innerhalb von wenigen Tagen besorgen, auf die Beine stellen.
Und das
weil ihr so digital seid.
Genau, weil wir so digital sind und weil wir auch selber eben die Kreditprüfung machen. Ja? Deshalb, das kann eine Bank nicht heute. Es gibt keine Bank, die das, glaube ich, nicht das anbieten könnte.
Ihr macht die Kreditprüfung, heißt, ihr geht auch mit ins Risiko?
Wir tragen das Risiko, ja. Das ist heiß. Es muss dich erstmal trauen, oder? Dass du sagst, du gehst da rein
also
und
machst
das.
Also ihr macht das Scoring und musst dafür auch haften und seid mitverantwortlich.
Genau. Ja, also wir trauen uns das zu. Jetzt muss man auch sagen, in meinem Leben, wir machen das jetzt auch schon seit 5 Jahren, wir haben da auch gute Kollegen, aber in meinem Leben davor hatte ich schon mal ein Unternehmen, das war Payment, also Zahlungsabwicklung, aber dort haben wir Rechnungskauf gemacht und Ratenzahlung. Und da musste man auch, das heißt RatePay, das gibt's auch noch, dort mussten wir aber auch immer Scoring machen, in Realtime. Da haben wir Privatpersonen gescored und wenn du sowas mal so viele Jahre gemacht hast, weißt du, welche Menschen sowas bauen können, wie man das macht, was brauchst du da für Leute? Vor allem, was brauchst du da, um sowas zu bauen?
RatePay ist ja ein sehr großes Unternehmen in dem Bereich. Du warst CEO dort, ne?
Ja, also Co-CEO. Wir waren da zu zweit in der Geschäftsführung. Wow. Also ich habe mich immer Geschäftsführer genannt, damals gar nicht CEO, aber ich habe es gegründet, ja.
Krass. Ja, bedeutend großes Unternehmen. Ich kann mich erinnern, als wir mit Brillen.de angefangen haben, damals haben wir auch auf RatePay zugegriffen.
Ja,
also,
ja,
also Kauf auf Rechnung ist stärker, also für mich ist 10 Jahre her,
ja.
Oder 15 sogar, Kauf auf Rechnung war unglaublich stark. Ja. Also das war so unter, ich glaube, es war sogar 2 oder 3 in den Zahlarten, super beliebt. Gerade auch, weil du natürlich vielen Online-Händlern nicht vertraust und damit das Risiko ja abgibst.
Genau.
Du sagst erstmal die Ware, dann gucken wir, ob es sie überhaupt gibt.
Ja.
Cooles Modell, auch kannst du ein bisschen Geld mitverdienen, also fand ich super als Geschäftsmodell auch. Als Abschiedsfrage, weil wir leider nicht ganz so viel Zeit haben, aber ich glaube, wir sollten mal einen Podcast zusammen machen. Was würdest du dir von der Politik wünschen als Unterstützung für mittelständische Unternehmen? Also arbeitest du ja schon im hochregulierten Bereich, sowieso total komplex, aber gibt es irgendetwas, was du dir wünschen würdest, auch für die nächsten 4 Jahre, vielleicht auch die Regierungsperiode, die jetzt vor uns liegt?
Also natürlich auch Bürokratieabbau. Ich glaube, das ist nichts Neues.
Ja.
Es wäre einfach sehr angenehm. Es wäre also gerade für Startups, wenn es vielleicht ein zentrales, ich sage jetzt mal, Medium geben würde, wo man alles machen könnte. Es ist heute sehr, sehr schwierig, wenn man zum Beispiel Visa braucht für Mitarbeiter aus dem Ausland, die Aufenthaltsgenehmigungen brauchen. Es ist alles sehr zeitaufwendig, dann ist es zum Teil nicht auf Englisch und also das sind viele Kleinigkeiten oder alles, was mit, ich sag jetzt mal, mit Investoren, Unterschriften zu tun hat, ja. Die müssen das auch, die können das zum Teil im Ausland gar nicht glauben, was die alles machen müssen fürs KYC. Also das sind viele so Dinge, die einfach die Prozesse enorm verlangsamen, ja. Also da würde ich mir ehrlich gesagt echt einen harten Durchgriff wünschen, dass man hier mal Bürokratie abbaut und eben nicht irgendwie, wir haben oft, ich sag mal, 180 Seiten Anleitungen, wie etwas gemacht wird, aber keine konkreten Pflöcke, wo man sagt, bis dahin darfst du gehen und bis dahin nicht.
Und ein Platz für alles. Ne? Ja. Jedes Amt hat ja gefühlt auch ein eigenes Portal und den Ausweis kann man da hinten und den Reisepass da. Es muss irgendeine Übersicht geben, wo du sagst, hier bin ich digital vorhanden.
Genau.
Welche Services gehen vom Rechner aus und für welche muss ich losfahren?
Also das wünsche ich mir. Dann Punkt 2, ich würde mir wünschen, dass unsere Regierung erkennt, dass man Privatpersonen steuerlich ich sage jetzt mal, wenn Privatpersonen in Startups investieren, müsste man das steuerlich anders betrachten. Ja. Es gibt in vielen Ländern, da wird man einfach, wenn man das macht, kriegt man auch irgendwie Chancen, sollte es daneben gehen, hier wenigstens Teile abzuschreiben. In Deutschland ist das Geld weg. Und es führt natürlich dazu, dass privates Geld selten, sehr, sehr selten in Startups landet. Und das ist echt traurig. Und es gibt ja auch gerade so im Startup-Bereich, ich habe selber auch ein paar Investments, ja. Aber ich habe jetzt auch nicht so viele liquide Mittel da ständig. Ich würde deutlich mehr machen, wenn ich da steuerliche Incentives hätte.
Also in Deutschland ist das Geld weg, wenn es denn weg ist. Und das Problem ist, wenn mal Geld kommt, ist es steuerlich hochgradig unattraktiv.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu.
Also ich hatte da auch ganz schwierige Sachen mit Dry Income. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Also es sind ein paar neue Gesetze da. Es ist auch schon was passiert, aber nichtsdestotrotz. In anderen Ländern ist es ganz klar und einfach geregelt. Das heißt, du dann steuern, wenn das Geld fließt. Und in Deutschland hast du eben oft ein Steuerthema, wenn das Geld noch gar nicht da ist.
Ja,
und du hast
es
nicht in deinen Händen. Und das ist echt bitter. Also das kann ich nur, das ist, und dann so eher die größere Sache, das ist jetzt nicht unsere Politik alleine, aber es ist europäische Politik. Da wünsche ich mir, dass das Thema Kapitalmarktunion extrem vorangetrieben wird. Weil ich glaube, es wird uns, nicht nur in meiner Finanzindustrie, aber es wird uns generell, es wird uns wahnsinnig helfen, Unternehmen zu skalieren. Es wird uns wahnsinnig helfen in der Finanzierung, im Größerdenken von Unternehmen. Ja,
das wäre auch, wenn wir innerhalb der EU dort Lösungen finden, die uns als EU unterstützen würden, das ist halt total...
Ah, ich habe noch eine Sache.
Ja,
sorry, noch eine Sache zum Schluss. Ich würde mir wünschen, dass auch irgendwie die Politik auch Incentives setzt, dass mehr Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten und auch der Staat als Auftraggeber sehr viel stärker da reinrutscht, um mit Startups zusammenzuarbeiten.
Ja.
Gucken wir uns mal ein Beispiel an in den USA. Palantir zum Beispiel ist ein Unternehmen, was wahnsinnig groß geworden ist, weil eben damals CIA mit denen gearbeitet hat.
Ja. Genau, fast nur durch Staatsaufträge, richtig?
Genau, und so etwas gibt es nicht. Es ist sehr schwer, als Startup mit einem staatlichen Unternehmen zu arbeiten. Wenn man durch diesen Ausschreibungsprozess will, dann qualifiziert man sich meistens nicht und scheidet dann schon aus.
Ich glaube, das gibt es aktuell nur, wenn du Raketen baust. Und wenn du in der Rüstungsindustrie arbeitest, dann geht es lustigerweise ganz schnell.
Dann geht es schnell, immerhin etwas. Also es gibt ja Bewegung. Naja, das
alles
ist...
Klar. Tausend Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und ich hoffe, wir setzen uns mal fort und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und Spaß hier.
Dankeschön. Vielen
sehr, sehr
Dank.
Gern.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und Mittelstars immer noch auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Und jetzt wird spannend, denn jetzt haben wir jemanden hier, der es besser weiß als alle andere, nämlich den Direktor des Ostdeutschen Wirtschaftsforums, den Philipp Mehne. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Die späten Gäste sind ja oft die besten. Was mich unbedingt interessieren würde, wir haben ja dieses Oberthema Ostdeutsches Wirtschaftsforum.
Mhm.
Bisher hatten wir quasi auch zwei Gäste hier sitzen, die nicht aus Ostdeutschland waren. Das ist also immer lustiger. Dieser Event ist ja gar nicht so richtig ostdeutsch, stelle ich fest, sondern wir haben viel ostdeutsche Politik hier. Aber wir haben quasi bundesweit Unternehmer, die hierher kommen und hier mitmachen und sich engagieren. Ist mein Empfinden richtig oder liege ich da komplett falsch?
Nee, ich glaube, das ist total symptomatisch. Also ihr habt jetzt zufällig wahrscheinlich ausschließlich Gäste gehabt, die aus dem Westen waren. Natürlich ist das hier eine Plattform mit einer großen ostdeutschen Community, mit vielen ostdeutschen Unternehmen. Ja. Aber wir sind letztlich eine Wirtschaftskonferenz, auf der es um Themen geht, die deutschlandweit relevant sind. Und das wir sind in Ostdeutschland, wir sind eigentlich mehrere Konferenzen in einer, glaube ich, könnte man sagen.
Würde ich auch
also
denken.
Wir wollen durchaus die Plattform für Ostdeutschland sein, für die ostdeutsche Wirtschaft. Wir wollen aber auch einfach an Themen hier diskutieren, was man halt diskutieren muss, ja, weil es einfach relevant ist. Also zum Beispiel Energiepreise, zum Beispiel Bürokratieabbau, ja. Zum Beispiel Resilienz auch. Letztlich hatten wir gestern auf dem Podium. Also die Frage, wie man widerstandsfähiger werden kann, sich gegen Angriffe schützen kann, etc. Das sind ja so eher so geopolitische globale Themen dann, die spielen aber halt in Ostdeutschland auch eine Rolle.
Und was machst du alles? Also das ist ja quasi ein Event, der ist scheinbar einmal im Jahr, im 10. Jahr dieses Jahr, also ein schönes Jubiläum auch. Wer organisiert das? Wie seid ihr organisiert? Was ist deine Rolle dabei?
Es ist zunächst mal ein relativ großes Team an Leuten beschäftigt damit. Wir haben bei Land der Ideen, wo ich arbeite, ich bin Geschäftsführer bei Land der Ideen, ein Projektteam, 3-4 Leute, die sich fast das ganze Jahr über mit dieser Konferenz beschäftigen. Das ist eine sehr intensive Vorbereitung, eine sehr lange Vorbereitungsphase. Man ist sehr früh mit Partnern im Gespräch, macht sich sehr früh Gedanken, wen man vielleicht einladen will, was so Themen sein könnten. Andererseits, und dann, wir werden unterstützt von Agenturen, die sich um das Branding kümmern, zum Beispiel. Wir haben eine Eventagentur, die uns bei der Eventproduktion hilft. Wir werden von Freelancern unterstützt, brauchen natürlich Technik, Sound, Licht etc., was man halt Sicherheit. Bei solchen Events braucht. Und am Ende auch Sicherheit natürlich, um so ein Event zu schützen, brauchst du auch, logisch. Auf der anderen Seite ist die Konferenz auch relativ groß geworden und zu einer Plattform, die nicht nur einmal im Jahr zusammenkommt, sondern wir haben letztes Jahr zum Beispiel so einen CEO-Kreis aus dem OWF heraus gegründet. Da treffen sich, also CEO ist nicht so ganz wörtlich gemeint, ja, da treffen sich Vorstände, Führungsetage könnte man sagen, von größeren Unternehmen, die in Ostdeutschland aktiv sind. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, den du vorhin angeschnitten hast. Es sind eben nicht nur ostdeutsche Unternehmen, wenn man sagen muss, definiere Ostdeutsch. Also ein Mittelständler zum Beispiel wie Orafols und Chemieunternehmen, die in Oranienburg sitzen, die haben natürlich ihren Stammsitz hier, die haben ihre Wurzeln hier, die sind aber global aufgestellt, die sind global konkurrenzfähig. Wie ostdeutsch sind die? Und die haben natürlich auch Themen, die nicht nur hier in der Region spielen. Insofern ist es sehr sinnvoll, da den Blick ein bisschen weiterzumachen und auch Gäste einzuladen, Speaker einzuladen, Unternehmen einzuladen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ihren Stammsitz in der Region haben, aber hier halt aktiv sind, an der Debatte interessiert.
Die kommen auch und auf der anderen Seite kommt ja auch wirklich Politik, ne? Also hier war der Herr Woidke, Ministerpräsident Brandenburg.
Genau,
wen habt ihr noch hier gehabt?
Frau Schwesig war da, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben heute Morgen Frau Reiche gehört, Bundesministerin für Wirtschaft, die ja erst seit wenigen Tagen im Amt ist. Das war natürlich für uns auch eine herausfordernde Situation jetzt, kurz nach der Regierungsbildung, die Bundesregierung hier zu überzeugen, die Termine wahrzunehmen. Morgen kommt noch Herr Klingbeil, Vizekanzler, Finanzminister. Also es gibt schon Aufmerksamkeit und das Interesse auch am Austausch. Ich glaube, die kommen auch hierher, um zuzuhören. Die sind ja auch nicht nur auf der Bühne in der Regel, sondern haben auch noch Termine ein bisschen hinter verschlossener Tür sozusagen mit Unternehmen im kleineren Kreis, wo es einfach darum geht, auch mal nicht nur oft von der Bühne zu senden sozusagen, ja, und Botschaften zu senden, sondern auch mal zuzuhören.
Und genau, ihr bringt ja zusammen auch hinter verschlossenen Türen quasi. Jetzt haben wir das Ostdeutsche Wirtschaftsforum in Bazzaro. Wir haben das Weltwirtschaftsforum vielleicht in Davos oder irgendwo anders auf der Welt. Dazwischen liegt ja noch eine ganze Menge. Ihr macht das jetzt seit 10 Jahren. Ich habe mitbekommen, es gibt keinen bundesweiten Event oder keinen anderen Event in Deutschland, der ein deutsches oder westdeutsches Wirtschaftsforum wäre. Das wäre ja wahrscheinlich schon total cool, auch diese Lücke zu schließen. Weil was ihr hier macht, hat ja absoluten Vorbildcharakter. Also ich fühle mich hier schon, obwohl ich das erste Mal da bin, so mittendrin im Austausch zwischen Politik und Wirtschaft, der ja auch ganz oft gefordert wird und der jetzt wahrscheinlich in der Krise wichtiger ist als je zuvor. Was sind denn da die Ambitionen? Also sollten wir irgendwann mal das Ostdeutsch rausstreichen, 35 Jahre nach der Wende? Oder wo geht die Reise dahin?
Also 2 Punkte. Ich glaube, man muss der Bescheidenheit halber sagen oder der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt natürlich schon Wirtschaftskonferenzen, andere. Ich möchte jetzt die... Also und wir haben da auch kein das ist, glaube ich, kein Problem. Man nimmt sich gegenseitig nichts weg. Nein. Das Handelsblatt, die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, andere machen auch Wirtschaftskonferenzen, die Relevanz haben, an der wir uns auch, also die zum Teil auch ein bisschen mehr Tradition haben, vielleicht größere Reichweite haben noch, wobei das OWF sehr stark gewachsen ist. Ich glaube, wir werden nie das Ostdeutsch streichen.
Okay.
Und auch das würden wir auch dann nicht machen, wenn das OWF, was ich sehr hoffe, in den nächsten Jahren noch weiter wächst. Also um jetzt mal ein ganz großes Beispiel zu nennen, die Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel, heißt ja auch Münchner Sicherheitskonferenz, nicht, weil es rund um die Marienkirche irgendwie so kriminell zuginge und man sich da dringend mit beschäftigen müsste, sondern weil die halt da stattfindet. Ja? Und wenn wir irgendwann zu einer ganz großen Konferenz geworden sein sollten, schön wär's, da wollen wir gerne hin, die global relevanten Wirtschaftsthemen nach Ostdeutschland holt, und dann können wir ja immer noch die Plattform auch für die ostdeutsche Wirtschaft sein. Das müssen wir gar nicht aufgeben. Insofern finde ich, der Weg in die Zukunft, auch wenn er in Wachstum besteht, da wollen wir schon, also wachsen wollen wir schon gerne noch, der wird nie dahin führen, dass wir irgendwann sagen, wir sind nicht mehr das ostdeutsche Wirtschaftsforum.
Made in Ostdeutschland with love, sagt man, glaube ich. jetzt, wenn man sich die ganze Reise mal so anschaut, wir sind über 35 Jahre von der Wende weg. Warum glaubst du, gibt es noch diesen strukturellen Nachteil Ostdeutschland versus Westdeutschland? Also ist es etwas, weil wir nicht schnell genug angeglichen haben? Oder ist da zum Beispiel auch ein Grund dafür, wir machen ja einen Mittelstandspodcast, ja. Da sind viele Mittelständler, die in dritter, vierter, fünfter Generation sind, die gibt es ja so in Deutschland extrem selten durch sehr starke politische Umbrüche. Was sind denn da die Gründe dafür, dass es 35 Jahre später immer noch nicht so alles eins ist?
Also, du hast bestimmt, was Familienunternehmen angeht, zum Beispiel eine andere Traditionstiefe, sage ich mal, im Westen, als möglicherweise aufgrund der Umbrüche im Osten. Mhm. Vielleicht ist es auch so, dass es strukturelle Unterschiede gibt, was die Größe der Unternehmen angeht. Mehr KMU geprägt im Osten, vielleicht mehr Großunternehmen im Westen. Aber davon abgesehen, würde ich sagen, ist die Ost-West-Schablone eigentlich zu grob, um die Differenzen da wirklich präzise zu messen, weil du auch innerhalb der ostdeutschen Bundesländer enorme Differenzen hast. Es gibt Hochtechnologie-Cluster, Dresden, Jena, Berlin. Es gibt hochinnovative Startups hier. Mhm. Es gibt Strukturvorteile wie erneuerbare Energien im Überfluss in einigen dieser Bundesländer. Und da fängt es schon an, dass es auch zwischen den ostdeutschen Bundesländern ja deutliche Differenzen gibt. Und wenn du dann anguckst, Strukturwandelgebieten, also so Strukturwandel gibt es ja auch in den ehemaligen Kohleregionen, zum Beispiel im Ruhrpott. Da hast du Themen, die hast du vielleicht massiv. In Lausitz genauso.
Ja.
Das, was in Dresden passiert oder was im Berliner Großraum passiert, das ist dann vielleicht eher was man auch im Münchner Umfeld beobachtet, nämlich, dass sich da Technologiefirmen bei anderen Technologiefirmen ansiedeln und es so Cluster gibt. Und an der Stelle wird, glaube ich, sichtbar, dass die Ost-West-Schablone eigentlich auf manches passt. Das passt vor allem gut für die Zuspitzung im politischen Dialog. Ich verstehe natürlich, dass es für für den persönlichen Erfahrungsschatz ist es eine extrem prägende Erfahrung, da bin ich ganz sicher. Ob es für den Wirtschaftsvergleich und bestimmte Politikentscheidungen und vor allem für den Zuschnitt einer Konferenz immer so taugt, da würde ich eher ein Fragezeichen hintermachen. Ich glaube, die Frage, ob wir uns im Angesicht so geopolitischer Risiken oder bei drohenden hybriden Angriffen seitens Russland oder sowas, wie man sich da eigentlich aufstellen muss, um jetzt mal ein Beispiel rauszuholen, das ist doch eine Frage, die muss uns alle in Europa interessieren. Ja. Oder wie man den europäischen Binnenmarkt eigentlich verbessern kann und die Hürden, die es da noch gibt für Unternehmen, die ja immer noch immens sind, haben wir heute auf der Bühne gehört, zufällig, wie man die schleifen kann. Das muss alle Unternehmen in Deutschland interessieren und wahrscheinlich auch die in Belgien, in Frankreich, in Italien, nehme ich an.
Und nicht neue Hürden schaffen. Also genau. Wir brauchen ja nicht uns darüber zu unterhalten und beklagen, dass wir kein Meta und kein Facebook haben und gar nichts. Ja, irgendwie, dass wir keine solchen Unternehmen bauen. Wir aber alle unser eigenes Süppchen quasi als Land kochen. Wir sind ja nicht Europa in ganz vielen Bereichen, sondern wir sind immer noch Europa, was aus vielen Ländern besteht, wo es ganz viele Hürden zwischendrin gibt.
Absolut.
Wie willst du denn du jemals ein großes Unternehmen in den USA schaffen? Das ist ja per Definition eigentlich gar nicht möglich. Das ist ein Zufall dann.
Genau. Und umgekehrt, weil um noch mal auf das Thema der Konferenz zu kommen oder auf den Namen der Konferenz, quasi auf ihre Herkunft. Wenn du ein Startup in Ostdeutschland gründest, du hast ja beim Scale-Up trotzdem das Problem, dass du irgendwann, wenn du in die anderen europäischen Märkte willst, dass du da auf Hürden stößt. So. Ja. Und insofern muss es auch die ostdeutschen Unternehmen interessieren, wie man die eigentlich diese Hürden abbauen kann. Wir haben morgen zum Beispiel die Generaldirektorin DG Grow hier auf der Bühne, EU-Kommission, mit der wir genau das diskutieren wollen. Ja, und insofern, deswegen finde ich, ist es wichtig, das sind Debatten, die sind für Ostdeutschland relevant. Aber nicht nur für Ostdeutschland, die sind eigentlich für ganz Deutschland relevant. Aber die muss man im Interesse der ostdeutschen Unternehmen führen.
Ja. Also, wahnsinnige Konferenz. Danke für die Einladung. Ich wünsche euch super viel Erfolg. Ich hoffe, wir dürfen nächstes Jahr wiederkommen. Das ist aber wirklich ein Event, der fühlt sich von Anfang bis zum Ende extrem gut an und ist für uns eine Erfahrung, die wir so schnell nicht vergessen werden. Also tausend Dank für die Einladung.
Sehr schön. Einladung hiermit ausgesprochen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr.
Dankeschön. Der Mittelstars-Podcast immer noch mit der Sonderfolge auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Wir haben einen speziellen Gast, Dr. Basko Rothmann von Egon Zehn da. Und warum eine Beratung, die nicht aus Deutschland kommt, aber in Deutschland sehr präsent ist, bis vor kurzem noch in den alten Bundesländern, hier auf diesem Ostdeutschen Wirtschaftsforum ist, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Kannst du dich ganz kurz vorstellen?
Mache ich. Also, Name hast du schon gesagt, Basko Rothmann. Ich bin geboren und aufgewachsen in Görlitz. Das ist so ziemlich der östlichste Ort, den wir in Deutschland haben. Da endet es dann auch.
Endlich ein Ossi.
Ja, aber wirklich, in der Tat. Und dann bin dann nach dem Abitur bin ich nach Berlin gegangen und habe da die letzten 20 Jahre auch gewohnt. Zusammen mit einer anderen Görlitzerin, ja, also quasi ein ostdeutscher Haushalt, sozusagen haben wir inzwischen zwei Kinder. Ich habe Literatur, Philosophie, Wirtschaft studiert in Berlin, dann erst eine kleine wissenschaftliche Karriere gehabt und bin dann zu McKinsey gegangen, war Unternehmensberater bis hin zum Associate Partner und bin jetzt bei Egon Zehnder. Egon Zehnder ist eine, wir sagen Leadership Advisory Firma, das heißt, wir helfen unseren Klienten dabei, Top-Positionen richtig zu besetzen und die Führungskräfte, die in Spitzenpositionen sind, weiterzuentwickeln. Das ist viel individuelles Coaching, das ist Top-Team-Arbeit mit den Teams, mit den Führungsteams. Das sind auch Kulturprojekte, solche Dinge. Es geht im Wesentlichen darum, dass Unternehmen möglichst gut geführt werden. Und das ist auch so ein bisschen die Brücke hierher. Ich habe in den ganzen letzten Jahren viel meiner Arbeit quasi qua biografischem Interesse hier im Ostraum gehabt. Nicht nur, ich arbeite global bei uns in der Industry Practice. Mhm. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass es hier ein gewisses Defizit gibt. Ja? Also dass die Unternehmen, die hier sind in dem Raum, gerade in diesen Aspekten eigentlich nicht gut betreut werden. Ja? Das ist überall auf der Welt. Versuchen wir unseren Klienten sehr nah zu sein. Und auch wenn die Digitalisierung immer weiter zunimmt, ja, ist gerade so dieser persönliche Kontakt, wenn es um so Vertrauensthemen geht wie wer führt eigentlich mein Unternehmen, wie wird das geführt, der ist schon wahnsinnig wichtig. Und das hat hier in dem Raum irgendwie gefehlt.
Also es braucht ein ostdeutsches Wirtschaftsforum.
Da bin ich ziemlich überzeugt von. Ich würde sagen, dass das bräuchte es auch dann oder es wäre auch dann sinnvoll, wenn hier alles super laufen würde. Es ist wichtig, irgendwie, dass bestimmte Räume, die gemeinsame Herausforderungen vielleicht teilen oder ähnliche Strukturen an Stärken und Schwächen haben, dass die sich auch zusammen überlegen, was sie daraus machen oder wie sie damit umgehen. Jetzt ist es hier ja aber so, dass wir jetzt auch nach einer langen Zeit nach der Wende gemerkt haben, dass so dieses Momentum nicht von alleine entsteht, ja, sondern dass man da ordentlich für arbeiten muss. Und dann ist das für mich ein Format, bei dem wir ordentlich daran arbeiten können, dass es eben vorangeht. Ja, es reicht nicht, wenn sich das sukzessive alles angleicht, sondern wir müssen hier große Schritte machen und da braucht es Räume und das ist einer davon.
Ist Egon Zehnder im Osten vertreten?
Wir haben, sind 1964 gegründet in der Schweiz, sind sehr stark global gewachsen. Die USA sind ein wichtiger Markt für uns. Wir sind in 39 Ländern aktiv. Deutschland ist der zweitwichtigste Markt für uns, ein sehr großer Markt. Wir hatten bis vor kurzem 7 Büros in Deutschland. Klassisch München, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Berlin. Mhm. Wir hatten bisher noch keins in Ostdeutschland, haben uns jetzt aber dafür entschieden, eins aufzumachen. Sind seit Anfang des Jahres in Dresden. Cool. Und haben da unseren ersten Standort in Ostdeutschland. Und es ist auch der erste Standort einer globalen Leadership Advisory Firma in Ostdeutschland überhaupt.
Das ist nicht dein Ernst. Mehr als 35 Jahre nach der Wende.
Ja, und der Punkt ist aber, also ich finde, man kann da von zwei Seiten drauf sehen. Ja, das eine ist, dass man sich natürlich fragen kann, warum hat das so lange gedauert? Und ich würde auch sagen, es ist schade. Ja, es wäre natürlich schöner gewesen, der Markt wäre eher da gewesen, irgendwie, dass man sagen kann, das macht absolut Sinn. Ich gucke aber auch so rum drauf, dass ich sage, es ist doch interessant, dass wir jetzt geschafft haben, eine globale, in der Schweiz gegründete Leadership Advisory Firma davon zu überzeugen, dass das Sinn machen kann, in Dresden ein Büro aufzumachen.
Warum haben wir diese strukturellen Themen? Der Philipp Klöckner vom Doppelgänger-Podcast, ganz liebe Grüße, Pip, hat mir mal gesagt, Markus, eigentlich brauchen wir Ostdeutschen ein Forum, Pip ist ja auch ein Ossi, so wie ich. Der sagt, guck mal in die DAX-Vorstände, da sind gar keine Ossis oder ein oder zwei.
Ja, es sind ganz wenige.
Also das ist ja, warum ist das so?
Ja. Ich finde es eigentlich nicht so überraschend. Ja, ich finde es nicht so überraschend. Und der Hauptpunkt ist, das, was wir gesehen haben, es gab vor 3-4 Jahren eine Elitenstudie der Bundesregierung, die gezeigt hat, dass die Repräsentanz der Ostdeutschen in Spitzenpositionen sehr gering ist. Nicht nur in der Wirtschaft, auch in allen anderen Systemen. Kultur, Politik, Medien, Juristerei. Und das eine war, das nochmal festzustellen. Diese Studie kommt aber schon seit ein ganz paar Jahren immer mal wieder raus. Gab es in den 90er Jahren, Anfang der 2000er. Das Dramatischere daran war, dass man gesehen hat, dass diese Repräsentanz von 2004 auf 2021, 2022 gesunken ist. Und das hat dann doch viele Entscheider auch irritiert, wenn man gesagt hat, gut, mit dieser geringen Repräsentation Anfang der 2000er war irgendwie zu rechnen. Wir hatten einen starken Systembruch. Man hat auch viel Austausch gewollt. Aber dass das jetzt immer noch so ist und sogar schlechter als vorher, das wollte eigentlich keiner. Man hat eigentlich immer gedacht, das wächst sich schon raus. Genau. Wächst sich aber nicht raus. Ja, und ich habe mich dann viel damit beschäftigt, habe auch mit vielen Ostdeutschen, die es geschafft haben, darüber gesprochen, wie ihre Biografien waren. Und da werden schon einige Sachen sehr deutlich. Ja, und das, wenn man jetzt nochmal anfängt, ich glaube, es gibt ganz viele Antworten auf deine Frage. Eine davon ist, wenn wir den Großteil der großen Wirtschaft im Westen haben, machen auch die Leute, die da leben, ihre Karrieren in diesen Systemen. Wenn ich ein BMW in München habe, ist das nicht überraschend, dass viele Münchner junge Menschen bei BMW einsteigen und dann da ihre Karriere auch machen.
Auch gezielte Programme, dass die Mitarbeiter ihre Kinder reinholen und das machen
wir. Genau. Und das ist erstmal nicht verwerflich und auch nicht überraschend. Ja, und das heißt im Umkehrschluss, jetzt kommen wir mal auf so ein, ich rede immer über strukturelle Asymmetrien. Wir haben hier eine strukturelle Asymmetrie. Wenn wir kein DAX-Unternehmen im Osten haben, gibt es wenig Möglichkeiten für Ostdeutsche vor der Haustür auch ihre Karriere zu beginnen. Ja, das heißt, jemand, der irgendwann mal sehr weit kommen möchte, muss von vornherein schon mal größere Schritte gehen, um relevant zu werden. Ja, muss Studium im Ausland machen und so weiter. Das ist so, dass auch im Westen viele Leute an die Spitze kommen, die diese großen Schritte machen. Aber es gibt eben auch einige, die das ohne diese großen Schritte in sehr jungen Jahren schaffen. Und das ist im Osten eigentlich erstmal nicht möglich. Ja, und so haben wir quasi strukturelle Asymmetrien, gibt viele, viele mehr. Ja, zum Beispiel auch, wenn man es anguckt, wer studiert überhaupt, ja, irgendwie, wie weit erlauben sich die Leute wegzugehen dafür, wo kommt das Geld dafür her und so weiter. Da kann man schon sagen, das wird sich über die nächsten Jahre sicher ein Stück weit verändern, aber eben auch nicht von alleine, sondern muss man, das ist das, was ich meine, man muss aktiv dafür arbeiten, dass sich das verbessert.
Krass. Also ich finde es ja super geil, wenn man aus wissenschaftlicher Sicht rangeht und es auch mal untermauert, die ganzen wilden Thesen, die da im Raum sind. Super, super spannend. Das heißt, ihr gebt jetzt quasi in Ostdeutschland Gas.
Ja.
Was machst du hier auf diesem Forum? Also präsentierst du, bist hier auf Panels in Diskussionen auch vertreten und gibst quasi auch das, was du gerade zum Besten gegeben hast, auch wissenschaftliche Erkenntnisse hier weiter?
Ich glaube, uns geht es auch darum, dass wir verschiedene Räume schaffen. Ja, also wir haben zum Beispiel zusammen mit der Sächsischen Aufbaubank und auch dem Stefan Träger von Jen Optik haben wir einen CEO-Kreis gegründet auf einem der letzten ostdeutschen Wirtschaftsforen, der sich jetzt auch regelmäßig zwischen diesen OWFs trifft. Ja, weil wir auch gemerkt haben, dass die Unternehmer, die in dieser Region aktiv sind, gar nicht so viele Netzwerke haben, in denen sie sich austauschen und treffen können. Ja, wo man auch mal Erfahrung teilt, sich versucht, irgendwie auch mit spezifischen Herausforderungen, die man hier eben hat, gemeinsam auseinanderzusetzen und dass man nicht jedes Problem für sich alleine lösen muss. Und so eine Kreise versuchen wir auch so ein bisschen zu befruchten. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine globale CEO-Studie gemacht, wo wir den Puls gefühlt haben, überall auf der Welt bei unseren CEO-Klienten, geguckt haben, was treibt die eigentlich um. Und diese Studie haben wir jetzt einmal hier in der Region wiederholt, in Vorbereitung auf dieses OWF. Die Ergebnisse haben wir gestern vorgestellt. Und das war auch eine sehr interessante Diskussion, die wir dann in diesem Kreis hatten.
Was kam raus bei der Studie?
Ja, ist ganz interessant. Also wir hatten uns gefragt, es gibt ja dieses Buch von Steffen Mau, warum der Osten anders bleibt. Ja, und wir hatten uns gefragt, ob das eigentlich auch bei den CEOs so ist, dass die im Osten anders sind als global. Ja, anders ticken, andere Herausforderungen sehen. Unabhängig davon, dass, ob das jetzt Ostdeutsche sind oder Westdeutsche. Leute, die hier Unternehmen führen, treibt die gleichen Dinge um. Und das Erste, was mich überrascht hat oder uns auch überrascht hat, ist, dass die Herausforderungen, die beschrieben werden, sowohl in der Art auf die Inhalte als auch im Ausmaß exakt die gleichen sind wie global.
Okay. Ja?
Also da unterscheidet sich der Osten erstmal nicht, obwohl wir ja sonst immer so sagen, irgendwie wieder im Osten, ja, irgendwie, was treibt denn die da um? Ist nicht der Fall. Es gibt eigentlich nur einen einzigen richtig deutlichen Unterschied. Und als wir den gesehen haben, habe ich schon ein bisschen schmunzeln müssen. Wir haben die CEOs global wie hier gefragt, ob sie sich gut vorbereitet sehen, um auf diese Herausforderung zu reagieren, sich selbst und ihre Organisation. Da haben global 30% der CEOs gesagt, ich fühle mich gut oder einigermaßen gut vorbereitet, um darauf zu reagieren. Also sehr, sehr wenige. Die meisten haben gesagt, weiß nicht so richtig. Und das Gleiche haben wir hier im Osten gefragt und da sind es 73%, die sagen, kriegen wir schon hin. Drei Viertel der Leute hier sagen, kriegen wir schon hin. Und ich meine, wir führen das, so war auch die Diskussion gestern in diesem CEO-Kreis, natürlich stark darauf zurück, dass die Leute hier wenig zu verlieren haben. Es ist nicht so, dass man sich jetzt 40, 50 Jahre was erarbeitet hat und das im Risiko steht, sondern dass man eigentlich seit 35 Jahren schon das Kämpfen gewohnt ist. Und es verändert sich eh die ganze Zeit. Ja, und man arbeitet kontinuierlich. Und jetzt kommen andere geopolitische Herausforderungen noch mit dazu. Mhm. Und man sagt aber so, okay, damit werden wir jetzt irgendwie auch noch fertig.
Also du sagst, es ist keine Binnenmarktbetrachtung, weil der ostdeutsche CEO im Regelfall nur in Deutschland arbeitet und die globalen CEOs quasi weltweit Pandemien, Krisen und den... Das ist es nicht. Das sondern du sagst, die sind einfach seit 35 Jahren noch im Kampfmodus.
Genau.
Die sind das gewohnt.
Es ist Arbeiten, es ist Arbeiten gewohnt. Und vor allem gucken sie auch so auf ihre Mitarbeiterschaft und auf die Führungskräfte, die in den Unternehmen drin sind. Wir haben oft, wenn wir quasi mit unseren Klienten an Transformationsthemen arbeiten, geht es oft darum, wie kriege ich meine Mannschaft mit? Ja, irgendwie, wie kriege ich das hin, dass die Veränderungsbereitschaft, irgendwie Hunger, Wille zeigen? Und das ist für die CEOs hier in dem Raum weniger ein Thema. Ja, es geht schon auch darum, dass man die Mannschaft mitnehmen muss. Aber irgendwie wissen alle, dass man sich hier bewegen muss, ja, und dass man noch arbeiten muss. Und hier gibt es auch noch wenig, wo die Leute sagen, auch in den Unternehmen, ja, wenn das hier nicht klappt, ja, dann ich erbe ja eh ein Haus. Ja, irgendwie das Haus, das man hier erbt, ist einfach auch noch nicht so viel wert wie woanders. Hier ist schon noch ein gewisser Hunger da. Und darauf setzen natürlich auch einige Unternehmer in der Region.
Cool. Ja. Das bestärkt mich ja sehr. Wir sitzen übrigens in Berlin-Lichtenberg. Also alle die, die hungrig sind, können sich natürlich auch gerne bei uns bewerben.
Ja.
Tausend Dank für die Insights. Also super cooles Gespräch, hat mega viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Gebt Gast. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder hier.
Würde mich freuen.
Und ja, schönen Abend noch und viel Erfolg.
Danke.
Gerne. Euch auch. So, 8 Stunden Ostdeutsches Wirtschaftsforum sind vorbei. Viele Interviews, viele coole Gäste, unglaublich viel gelernt über den Osten und die wirtschaftlichen Strukturen hier. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Deswegen auch diese Sonderfolge und wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr und das Ostdeutsche Wirtschaftsforum. Wenn es euch also auch gefallen hat, liken, kommentieren, Gast geben. Viel Spaß und bis bald, euer Markus.